aller Anfang. Ist manchmal schwer, manchmal leichter, aber immer interessant.
Und womit fangen wir heute an?
Heute, Nora, würde ich gerne mit dir über die Zukunft sprechen.
Na dann, legen wir los.
Diese Folge wird unterstützt von Didymos und mehr erfahrt ihr am Ende dieser Folge. Hallo Nora.
Hallo Oliver.
Sprecht ihr über KI und wie blicken deine Kinder auf KI? Also Stichwort Zukunft, Zukunftsveränderung, ist das mehr ein Segen oder ist da auch Angst im Spiel?
Ah, ich war jetzt gerade ganz überrascht, weil ich dachte, wir wollten über Zukunft reden und nicht über KI, aber du siehst da sofort die Verknüpfung, zu sagen, die Zukunftstechnologie. Ja, klar sprechen wir über KI und in unterschiedlicher Weise. Ich habe meinen Kindern neulich erzählt, dass mir teilweise Leute schreiben, dass sie ChatGPT manchmal um Erziehungstipps bitten und dann sagen, bitte antworte so, wie Nora Imlau antworten würde. Und dass ich das mega creepy finde, weil ich diese Vorstellung, dass da sozusagen eine KI dann in meinem Namen irgendwas sagt, was ich vielleicht gar nicht sagen würde, weißt du, ganz, ganz gruselig finde. Da hatten wir neulich drüber gesprochen.
Du, ich war neulich auf der Homepage von einem Paartherapeuten und der bietet das an. Er sagt, er hat eine KI gefüttert mit all seinen Büchern Wissen tun.
Ja, ja, genau.
Und da kann man dann für 90 Euro, kann man sich dann irgendwie im Monat oder so, kann man sich mit ihm als KI unterhalten.
Total. Es gibt die verrücktesten Sachen. Es gibt lustigerweise, ne, kognitive Dissonanz, auch eine Rudolf Steiner KI, die einen Waldorf-Schüler programmiert hat, Frag Rudi. Weißt du, wo du quasi deine Fragen stellen kannst, was er zu Sachen fragt. So viel zum Thema Medienfeindlichkeit, ne? Und mir wurde das immer wieder auch angeboten. Es gibt Leute, die haben da richtig so Businesses draus gemacht, zu sagen, Nora, hättest du nicht Bock, eine KI zu füttern mit allem, was du so machst und tust und mit allen Podcast-Folgen und Büchern und so? Und dann können Leute kostenpflichtig da einen Zugang zu bekommen. Das läuft mega gut. Mhm. Und ich glaube, so würde sich verkaufen und ich will es auf keinen Fall. So, und dann spreche ich da mit meinen Kindern drüber. Und das ist schon interessant, dass da auch unsere Teenager auch ein bisschen unterschiedliche Blickwinkel und Perspektiven haben. Eins unserer Kinder lehnt das so total ab und sagt, KI ist absolut schrecklich, zerstört letztlich das geistige Eigentum von unglaublich vielen Künstlerinnen und Künstlern, macht das Internet unzuverlässiger und beschissener so und verbraucht dazu noch unfassbar viele ökologische Ressourcen, ne, und gräbt irgendwelchen Regionen das Wasser ab. Und da ist also so eine Boykotthaltung dann eher so da, während ein anderer Teenie bei uns durchaus sagt, ey, manchmal hat mir KI schon voll den Hintern gerettet. So, es ist halt einfach mega praktisch, wenn du was in der Schule nicht verstanden hast oder wenn du ganz schnell eine Zusammenfassung von irgendeinem Thema brauchst und du kannst es, ne, prompten und jemand gibt dir auch nachts um drei mal eben noch die Zusammenfassung, die du für die Klassenarbeit am nächsten Tag ganz gut gebrauchen kannst. Insofern, wir reden darüber und was ich dabei ganz oft denke, wenn ich mit meinen Kindern spreche, ist so dieses krass, wir leben in der Zukunft. Weißt du, was ich meine? Also das, was ich mir als Kind unter Zukunft vorgestellt habe, da gab es natürlich auch UFOs, die durch Städte fliegen und so, aber so ein bisschen diese Technologien, die wir heute haben, wenn man mir von denen erzählt hätte, als ich 8 war oder 10, hätte ich das für Science Fiction gehalten.
Wir wären mit offenem Mund dagestanden, hätten gedacht, wie, wir machen Videotelefonie unterwegs. Das ist für mich schon auch noch irgendwie so. Ich war neulich in dem Café bei uns gegenüber und da saß eine Frau und hat halt einen Teams-Call im Café auf dem Handy gemacht. Weißt du, da denke ich schon noch immer kurz so, wow. Okay, das geht, ja.
Und also ich kann mich erinnern daran, dass meine Mama mir irgendwann mal, war ich vielleicht 11 oder so, erzählt hat, es gäbe sozusagen Entwickler, die würden daran arbeiten, dass man sich irgendwann beim Telefonieren möglicherweise sehen kann, wie auf dem Fernseher so. Und dass ich wirklich das unvorstellbar fand, diesen Gedanken, jemand beim Telefonieren sehen zu können, und mich dann auch gefragt habe, technologisch, wie würde sowas funktionieren? Ich habe dann so, ich weiß noch, dass ich gesagt habe, aber was, wenn man dann gerade unter der Dusche steht oder so und auf einmal geht so ein Bild an? Also mir war das irgendwie gar nicht so klar, wie sowas technisch funktionieren würde und dass das dann nicht ein Hologramm ist, was vor einem steht. Aha, so.
Du hast aber Star Trek geguckt. Okay. Ja.
Aber ja, also bei ganz vielen Dingen denke ich das so. Ich habe vor einiger Zeit mal mit meinen Kindern nochmal ein Buch gelesen von Erich Kästner, wo er so in einem Kinderbuch so ein Zukunftsszenario entwirft und da beschreibt er so eine Stadt der Zukunft, ne, in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts geschrieben. Und da beschreibt er so, Menschen müssen durch die Städte nicht mehr gehen, sondern die haben praktisch so Rollbänder, auf denen sie stehen können, ne? Wie praktisch heute so am Flughafen diese flachen Rolltreppen. Und dann beschreibt er eben so als völlig surreales Szenario und manchmal klingelt es in der Manteltasche und dann zieht jemand einen Telefonhörer heraus und beantwortet einen Anruf mitten in der Stadt. Und das wird eben so als total, weißt du, irrsinniges Zukunftsbild dargestellt und ist dann auch zeichnerisch umgesetzt, weißt du, mit so einem Telefonhörer, mit so einem gekringelten Kabel, das dann in der Manteltasche endet. Und meine Kinder waren so, hä, was soll daran jetzt besonders sein? Das einzig Komische ist das Kabel. Ja.
Ja. Ach, ja. Cool.
Und es ist halt lustig, also ganz kurz noch, als ich sozusagen selber ein Kind war, habe ich gedacht auch schon, wir leben in der Moderne, wir leben in der Zukunft. Wenn meine Großeltern irgendwas von früher erzählen, von Pferd und Wagen und so, dann klingt das halt nach Urzeit. Mhm. Aber wir haben ja alles, was ein moderner Mensch so hat. Autos, Videorekorder, Walkman, was auch immer. Was soll da noch kommen? Faxgerät. Und heute, wenn ich eben unseren Kindern sowas erzähle, wie als ich ein Kind war, da gab es noch überhaupt kein Internet und kein Streaming und wir hatten ja nichts, so ungefähr, dann kommt es denen halt auch vor, als wären wir in der Steinzeit groß geworden mit Festnetztelefonen und Videorekorder.
Voll schön, ja. Ich habe das als Kind nicht die Erinnerung. Also ich habe natürlich schon so diesen schönen Blick auf meine Uroma. Der habe ich dann nochmal so mit echt über 90 noch einen Computer gezeigt. Und dann so, wie zeigst du einem Menschen, der noch nie einen Computer gesehen hat? Ja, also schau, man kann hier auch Passionen legen. Das hat sie nämlich auch immer gerne gemacht.
Ja.
Und das war dann so ungefähr der kleinste gemeinsame Nenner noch.
Ja.
Aber ich erinnere mich nicht, dass ich sozusagen noch in so eine große Zukunft geguckt hätte als Kind, sondern eher das ist jetzt, ne, das Ende der Entwicklung. Jetzt ist es so, wie ich es verstehen kann. Und na, ich fragte deswegen, weil nach der KI, weil ich oft das Gefühl habe, dass so dieses ganze Gespräch über alles, was nach morgen ist, oft so in so diesem KI-Diskurs oder eben in dem Umwelt-Ökokatastrophen-Diskurs landet.
Ja.
Und ganz vielleicht noch so diese Dualität USA-China und so ungefähr, sagen wir mal so. Und das sind so herumwabernde Bilder, auf die Kinder und die Jugendlichen ja auch reagieren und Fragen stellen und mit denen wir selber aber auch oft völlig unreflektiert umgehen. Das habe ich so für mich gemerkt.
Ja.
Also ich merke halt, dass, keine Ahnung, eins unserer Kinder überlegt, was mache ich denn mal nach der Schule?
Ja.
Und da ist jetzt auch der große Trend eben, liest man ja auch allenthalben, nee, bloß nicht studieren, das bringt ja nichts, das macht ja dann alles mal der Chat, sondern eine Ausbildung. Also erstens kann man damit schneller Geld verdienen und zweitens kann man damit halt sich sozusagen in Sicherheit bringen, so ein bisschen. Also ich paraphrasiere jetzt nicht unbedingt mein Kind, aber so, das ist so eine sehr gängige Haltung.
Ja.
Und da stehe ich immer davor und denke mir so, what?
Ja, und gleichzeitig kann man das natürlich nachvollziehen. Also ich glaube, dass das viele junge Leute immer mit beschäftigt. Wie finde ich eine Erwerbsarbeit, die nicht in wenigen Jahren von einem Computer komplett ersetzt werden kann, ne? Und es sind ja auch manche Branchen jetzt schon ziemlich am Einbrechen durch KI, ne? Also gerade so im Bereich Mediengestaltung oder sowas, da gibt es schon einfach auch richtig viele Leute, die sagen, ganz viele Aufträge, die man früher so bekommen hat, die kriegt man gar nicht mehr, weil die einfach durch KI ersetzt worden sind.
Ja, und Roboter darf man nicht vergessen. Man redet immer über Computer, aber man vergisst die Roboter.
Ja, und dann kenne ich schon auch Menschen, die zum Beispiel im Handwerk arbeiten, die dann wirklich manchmal so ein bisschen mit so einem selbstbewussten Augenzwinkern sagen, na, also bis mich ein Roboter ersetzt, ne, da vergeht noch einige Zeit. So, das, was ich hier kann, das kann auch nur ich und das kann auch nur ein Mensch und das kann auch nur ein Mensch vor Ort. Also zu mauern, Maurer zu sein, das kann nicht nach China verlagert werden oder sonst wohin auf der Welt, sondern das braucht man hier und da braucht man mich und da bin ich nicht ersetzbar. Und ich kenne aber auch tatsächlich teilweise bei jungen Leuten, und ich habe das auch schon mit meinen Kindern manchmal besprochen, manchmal auch so einen gewissen Fatalismus im Sinne von die Klimakrise und die ganzen ne, Krisen der Zukunft machen eh alles kaputt. Da müssen wir gar nicht große Zukunftspläne schmieden. Also sowas wie, welchen Job mache ich bis zur Rente? Ja, keine Ahnung, ob wir dann überhaupt noch irgendwie da sind. Bis dahin müssen wir halt einfach gucken, dass wir gut klarkommen. Aber sozusagen diese Idee von, ich plane jetzt eine Karriere für die nächsten 50 Jahre, wirkt auf viele junge Menschen, die ich persönlich kenne, also nicht nur meine eigenen Kinder, sondern auch so im sozialen Umfeld, oft fast so ein bisschen absurd, weil sie die Zukunft insgesamt als so ungewiss und so unplanbar empfinden, dass sie nicht oft sich vorstellen können, dass dazu so ein, weißt du, lineares Konzept von wegen, ich werde jetzt Bankkaufmann und dann trägt mich das sicherlich durch die nächsten 45 Jahre Berufstätigkeit attraktiv fänden irgendwie. Das ist dann, weiß ich nicht, die Zukunft fühlt sich da irgendwie ungewisser vielleicht an.
Aber ich verstehe nicht ganz, wo das herkommt, muss ich schon sagen. Also gerade, ne, junge Menschen, die noch viel stärker im Hier und im Jetzt und im Ausprobieren und im erste Schritte gehen und so weiter und so fort leben. Vielleicht liegt es an dieser gewissen Radikalität, die man hat in der Jugend, dass es on-off, schwarz-weiß, 1-0 irgendwie so ist. Weil ich es nicht als besonders hilfreich empfinde, zu sagen, okay, es hat eh alles keinen Sinn.
Nee, natürlich. Das ist halt so, dieser No-Future-Fatalismus, den gab es ja in den 80ern auch schon, ne? Teilweise ja, so dieser bisschen radikale Blick zu sagen, wird eh alles Mist oder geht eh alles zugrunde, warum sich dann bemühen, anstrengen, irgendwas aufbauen. So, ich halte das auch für keine, lebensbejahende und irgendwie konstruktive Haltung, mit der man besonders glücklich werden kann. Ich halte Selbstwirksamkeit für eine ganz wichtige Erfahrung. Und wenn ich selbstwirksam bin, dann habe ich auch das Bedürfnis, in irgendeiner Weise eine Zukunft zu gestalten. Und gleichzeitig kann ich natürlich total verstehen, dass man so eine gewisse Demut hat und sagt, wenn ich mir alleine anschaue, was in den letzten 10, 15 Jahren sich auf dieser Welt alles verändert hat und wie rapide teilweise technologischer Fortschritt auch ist, dann ist es sehr schwer zu sagen, ich plane jetzt mal am Reißbrett die nächsten 40 Jahre. Ich weiß ja kaum, was die nächsten 4 Jahre mir bringen werden. So, ne? Das ist schon nachvollziehbar, dass man da, glaube ich, ein bisschen vielleicht stärker so denkt in, ich muss irgendwas machen, wo ich auch flexibel bin und wo ich so ein bisschen mich an eine sich verändernde Welt anpassen kann.
Aber nochmal hinterfragt, also ich habe damals mir nicht eine Karriere für 40 Jahre überlegt, sondern ich bin halt mal so losgestolpert und danach frage ich, was hat sich da verändert? Haben wir denen so eine Stimmung vermittelt, als Gesellschaft, als Welt, als Land, als was auch immer, dass schon das irgendwie nicht mehr möglich ist. Dieses, hey, jetzt mach doch erstmal, was dich interessiert. Dir steht jetzt ja quasi immer noch die Welt offen. Warum nehmen so viele von denen so eine Abkürzung? Das verstehe ich nicht.
Ja, ich weiß es auch nicht. Ich glaube, es kommt natürlich auch drauf an, wo und wie man groß geworden ist. Also sowas wie Existenzängste gab es, glaube ich, schon immer. Und dieses Privileg, so ein bisschen mit 18, 19, 20 zu sagen, ich stolper jetzt mal los und ich gucke, wo mich das Leben hinträgt, fiel, glaube ich, immer schon Menschen leichter, die wussten, ich falle nicht ins absolut Bodenlose, wenn irgendwas nicht klappt oder so, ne? Qua Elternhaus oder wie auch immer. Also da habe ich selbst zum Beispiel, kann ich ganz ehrlich sagen, diesen Luxus irgendwie auch gehabt zu sagen, ich gehe jetzt mal los und ich studiere jetzt mal, worauf ich Bock habe. Und es ist nicht so, dass es mein Plan ist zu sagen, im Notfall ziehe ich irgendwann wieder in mein Kinderzimmer ein. Aber ich war eben auch nicht mit so völlig existenziellen Ängsten groß geworden, im Sinne von, ich habe Angst, irgendwann mir nichts zu essen kaufen zu können oder die Miete nicht mehr zahlen zu können oder so. Ich wusste, ne, ich habe ein Elternhaus im Hintergrund, das da ist nicht der Plan, dass meine Eltern mich sozusagen durchfüttern für die nächsten 40 Jahre, aber ich könnte immer auf einen gewissen Rückhalt und auch auf eine gewisse finanzielle Unterstützung bauen, wenn ich sie denn bräuchte. Und das hat mich schon gemerkt dann, wenn ich dann auch im Studium oder auch sonst in meinem Leben Menschen kennengelernt habe, die in deutlich prekäreren Verhältnissen groß geworden sind, mit deutlich mehr existenziellen Ängsten, mit Armutserfahrungen, mit Diskriminierungserfahrungen und so weiter, dass da dieser erste Schritt in Richtung Zukunft auch vor 20, 30 Jahren oft schon anders war. Ich habe mittlerweile viele Menschen kennengelernt, die sagen, ich hätte total gerne Literaturwissenschaft studiert, aber es war völlig klar, ich muss was machen, was die Rechnung zahlt und deswegen habe ich eine Ausbildung gemacht oder deswegen bin ich irgendwas geworden, wo man vor 25 Jahren sagte, da hast du quasi eine Jobgarantie. Also ich kenne nicht wenige Menschen, auch in unserer Generation, die quasi ihre Träume selbst beschnitten haben. Also nicht konkrete Berufsträume, sondern einfach Interessen, was man so machen könnte, aus so einem Vernunftsgedanken heraus, im Sinne von, muss ja auch finanziell irgendwie hinhauen. Und was aber mein Eindruck ist, ist, dass heute auch durch soziale Medien auch, sag ich mal, privilegiert aufwachsende Kinder und Jugendliche vielleicht einfach auch mehr mitkriegen davon, was bedrohlich sein kann, was schiefgehen kann. Ich hatte irgendwann vor einigen Jahren mal mit einem unserer Teenager wirklich fast täglich Gespräche, weil diese Teenie eine totale Angst vor Obdachlosigkeit entwickelt hatte. Mhm. Vor so einem Bild von, man könnte total durchs soziale Netz fallen und irgendwann auf der Straße leben. Und das war dann richtig so eine Panik. So, was mache ich, wenn ich es nicht schaffe, in dieser Welt so viel Geld zu verdienen, dass ich mir ein Dach über dem Kopf leisten kann? Und ich habe überhaupt nicht verstanden, woher das kam und habe dann mitbekommen, dass eben über TikTok und über Videos aus den USA, wo das soziale Netz ja tatsächlich sehr viel dünner ist, ne, dieser Teenager irgendwie in so eine Bubble reingeraten war, die sehr politisch versucht hat, dafür zu sensibilisieren, wie wenig dieser amerikanische Traum funktionieren kann für Menschen, die sozial eben durchs Raster fallen und wie leicht es passieren kann, dass du sozusagen vom Mittelschichtsmenschen zum Obdachlosen wirst durch einen Jobverlust, eine Krankheit, eine Scheidung, irgendwas, was ungeplant ist. Und das hat sich dann praktisch in die Psyche unseres Kindes so reingefressen, als jederzeit könnte dir das Dach über dem Kopf genommen werden. Und dann haben wir ganz viel geredet über den Unterschied zwischen Deutschland und den USA und Sozialsystemen und allem. Mhm. Aber ein Teil dieses Gesprächs war durchaus auch, es gibt in Deutschland nicht nur eine soziale Marktwirtschaft und ne, auch darüber gewisse soziale Absicherungen, sondern du persönlich bist auch abgesichert durch uns. Also du kannst immer bei uns wohnen, du kannst immer bei uns vor der Tür stehen, du wirst nicht ins Bodenlose fallen. Und das hat dann viel emotionalen Halt gegeben. Aber da habe ich eben auch gedacht, ich weiß nicht, ob das alle Jugendlichen so realistisch erfahren können. Diese Botschaft von ihrer Elterngeneration, dir kann eigentlich nichts passieren.
Ja, also auf jeden Fall kommt das in vielen solchen Gesprächen zu kurz, ne? Dass dann unterhalten sich zwei und dann muss man schon irgendwann mal höflich sich zumindest denken, ja, einer von uns ist jetzt aber privilegierter als der andere, tut aber so, als hätten wir die gleichen existenziellen Ängste und de facto, der eine kann halt nach Hause gehen und sich 1.000 Euro leihen und der andere halt nicht. Und das ist ein fundamentaler Unterschied. Das stimmt auf jeden Fall. Ist für mich aber nur ein Erklärungsaspekt zu meiner trotzdem subjektiv wahrgenommenen Zukunftsverzagung. So.
Ja. Das, aber also hast du selber so eine Zukunftsverzagung, Zukunftsangst? Hast du das Gefühl, wenn du sozusagen auf die Zukunft blickst?
Also ich habe da total unterschiedliche.
Auch die deiner Kinder, dass du dann manchmal so denkst, in was für eine Welt habe ich Kinder gesetzt oder so? Kennst du diesen Gedanken?
Also es ist so krass nicht, noch dazu, das spielt ja auch auf so Regretting-Geschichten an und so, nee, das oder auch so radikale Haltungen innerhalb von Ökologie, nein, so nicht. Mit Zukunftssorgen meiner Kinder kann ich, wenn sie kleiner sind, so umgehen, dass ich sage, das ist Verantwortung der Erwachsenen, also wenn ein 8-, 9-, 10-Jähriger über Umweltverschmutzung verzagt, dann sage ich, also finde ich super, dass du dich da irgendwie interessierst und engagierst und auch was tun willst, aber du musst trotzdem wissen, die Elterngeneration ist da in charge. Und ich persönlich habe so Phasen. Also ich weiß zum Beispiel, als Corona einschlug und man überhaupt nicht wusste, was wird jetzt mit Firma und mit Verdienen und das selbstständig und bla bla, das war schon kurz so ein Oh Gott. Und ich kenne auch wiederkehrend irrationale Existenzängste, so, dann kann ich, glaube ich, bei bestimmten Themen Vogelstrauß machen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich kann bestimmte Konflikte und ich kann bestimmte Szenarien ein Stück weit ignorieren oder sie nicht an mich ranlassen. Ich gehe dadurch unterschiedliche Gefühlszustände durch. Und gerade eben denke ich so, ich habe keine Lust, mir nur die alte Bundesrepublik zurückzuwünschen, in der angeblich ja auch alles noch so prima war, sondern ich glaube schon, dass es Sinn macht, sich eine gute Zukunft vorzustellen. Die jetzt nicht unbedingt so in 40 Jahre Erwerbsarbeit und Climb up the Ladder besteht, aber in, dass wir als Familie und auch irgendwie so als wir alle uns schon vornehmen können, dass das was Gutes noch werden kann.
Ja, also ich glaube, es ist, wenn ich hier so zuhöre, merke ich, es ist für mich gar nicht so leicht, sozusagen diese persönliche Zukunft, also sowas wie Berufstätigkeit, wollen unsere Kinder später mal selbst Familie haben oder in ganz anderen Lebensmodellen leben oder so, ne? Sozusagen zu denken und parallel sozusagen diesen quasi globalen Zukunftsgedanken zu halten von, wie geht das mit der Klimakrise weiter, wie geht das mit autoritären Bestrebungen weiter. Und ich glaube, diese Zukunftsängste, die ich so habe, die sind weniger auf sowas bezogen wie, meine Kinder könnten mal arbeitslos sein oder irgend so, ne, so individuelle Sachen, sondern da geht es dann wirklich so ums große Ganze. Also schon manchmal, ich habe schon manchmal diese apokalyptischen Ängste sozusagen, wenn man den neuesten Weltklimabericht liest und dann heißt es, Klimaziel hier wieder verpasst und die Klimakatastrophe kommt nicht, die ist eigentlich schon da, wir merken es nur nicht, aber das wird noch ganz furchtbar und ist eigentlich auch kaum noch umkehrbar und alle politischen Tendenzen weltweit gehen gerade eher in die gegenteilige Richtung von dem, was wir eigentlich bräuchten, um die große Katastrophe zu verhindern. Und das dockt bei mir wirklich auch an so ganz tief sitzende Ängste vor so einer Weltkatastrophe irgendwie an. Also wir hatten schon mal früher drüber gesprochen, dass ich so ein bisschen zu dem Club der Gudrun Pausemann Traumatisierten gehöre.
ja, ich erinnere mich.
Ich habe wirklich, ne, subjektiv diese Erinnerung, dass ich als Kind und als Jugendliche grundsätzlich mit sehr, sehr viel emotionaler Sicherheit groß geworden bin, dass ich in einem sehr harmonischen, idyllischen Umfeld groß geworden bin, wo ich sehr viel Sicherheit, Geborgenheit gespürt habe und ganz starkes Urvertrauen auch hatte. So dieses, die Welt ist ein guter Ort, ich bin immer beschützt, alles ist gut. Und in diese heile Weltgeschichte kam aber auch eben dieses Thema Klima, mögliche Umweltkatastrophe, Tschernobyl, saurer Regen, wo steuert das alles noch hin, so rein. Und ich hatte quasi, ne, wie das manchmal so ist, Kinder nehmen dann die Welt manchmal ja sehr schwarz-weiß, war manchmal so dieses Bild, mein Leben könnte so sein, wie am Anfang von so einem Katastrophenfilm, ne? Also alles ist idyllisch, Kinder sind auf Schaukeln und dann passiert ein großes Ding, eine nukleare Katastrophe oder irgendwas, bäm, und auf einmal siehst du dasselbe Setting und da liegen nur noch so ein paar Skelette rum und alles ist tot, so, also, ne? Und das war eine Angst, die ich hatte und die mich teilweise wirklich auch den Schlaf gekostet hat als Kind. So die Angst vor der großen Katastrophe. Und die habe ich nie so ganz geschafft abzuschütteln. Ich schieb die weg und ich habe manchmal fast so was Trotziges zu sagen, ich habe jetzt 40 Jahre Angst gehabt vor der Katastrophe, die ist in der Form nie gekommen. Jetzt weigere ich mich weiter Angst zu haben. So. Aber es ist trotzdem so, dass wenn ich gerade so emotionalisierte Berichterstattung zum Thema Klimakatastrophe lese und dann da so Szenarien beschrieben werden, auf was für eine Welt wir da zusteuern, ich dann manchmal richtig existenzielle Zukunftsangst bekomme und dann wirklich auch in so ein, oh mein Gott, in was für eine Welt haben wir unsere Kinder gesetzt? Hoffentlich werden unsere Kinder nicht später ja nur Leid und Tod und furchtbare Dinge erfahren und sozusagen uns dafür hassen, dass wir ihnen das zugemutet haben oder so. Also da sind manchmal so ganz, ganz düstere Gedanken da, mit denen ich auch keinen so richtig doll konstruktiven Umgang tatsächlich oft finde, sondern dann eher wieder die Versuche einfach wegzuschieben und zu sagen, bringt ja nichts, ja, und dann versuche eher so an dieses Urvertrauen anzudocken, an so ein etwas naives, es ist noch immer gut gegangen Gefühl. Wo ich weiß, dass viele gerade in der Klimabewegung sagen, das hilft halt auch nicht, einfach nur das Beste zu hoffen. Man muss schon auch aktiv werden, man braucht irgendwie ne, die Motivation, sich zu engagieren und nur so kann sich was ändern. Und das sehe ich total. Und gleichzeitig, wie du weißt, hat man meistens gerade in der Phase, wo man Job und Kinder und Alltag und Haushalt und so jongliert, eben auch gar nicht so die Ressourcen frei zu sagen. Und jetzt engagiere ich mich noch intensivst in der Klimabewegung oder so.
Ja, wenn ich dir zuhöre, überlege ich, ob es da nicht noch eine dritte Option gibt. Also, also wenn diese Gefühle so stark sind, diese Zukunftsangst oder dieses Doom, Armageddon, weil dieses, okay, bis jetzt ist nicht passiert, wird schon irgendwie weiter, das ist ja keine Strategie, wirklich damit umzugehen, ne? Und auf der anderen Seite zu sagen, ja, dann musst du jetzt total politisch oder wie auch, musst du aktiv werden und da ein bisschen Zeit noch finden, um, keine Ahnung, bei Fridays for Future Baden-Württemberg noch irgendwie einen halben Tag mitzumachen, ist ja irgendwie auch jetzt noch nicht das. Aber was ich da eben mochte, war, ich habe dann in der Süddeutschen mal einen Artikel von Florence Gaub gelesen und die weist erstmal darauf hin, dass es zwei Dinge zu bedenken gäbe, laut ihrer Sicht, dass es einerseits wir nicht in der allerschlimmsten Zeit ever leben und dass Menschen es auch immer geschafft haben, sich eine schlimme Zukunft vorzustellen und deswegen Dinge getan haben, dass es eben nicht so kam. Also, dass es schon Sinn mache, sich zu überlegen, oioioi, was alles passieren könne, aber dass das gleichzeitig auch immer einen Plan und eine Überlegung braucht, wie es denn besser wäre. Und dass uns das als Menschen, aber auch als Gesellschaft eben gut tut und es dann auch in die richtige Richtung führt, wenn ich es jetzt ungefähr gut paraphrasiert habe.
Ja.
Ich habe jetzt gerade auch angefangen, ihr Buch zu lesen, das heißt Zukunft. Und da stellt sie am Anfang sehr schöne, präzise, prägnante Thesen in den Raum, dass sie eben sagt, ja, wir brauchen auch ein Bild von der Zukunft, damit auch was entstehen kann. Und das finde ich irgendwie, wenn ich dir so zuhörte, fand ich das so einen dritten Weg zwischen Verzweiflung und Kopf in den Sand ist schon immer irgendwie gut gegangen.
Ja. Ich lese lustigerweise auch gerade ein Buch, das sich so ein bisschen damit beschäftigt, von Marisa Becker. Das heißt Liebe Wilhelmine oder Plädoyer fürs Kinderkriegen in der Klimakrise. Das ist ein ganz dünnes Buch und das gefällt mir sehr gut, weil es natürlich auch gerade eine Frage aufgreift, die mich, ne, als Mutter, die jetzt auch gerade wieder ein Baby bekommen hat, total umtreibt. Weil man hört ja schon immer wieder gerade aus ökologisch bewegten Kreisen so ein bisschen dieses, Kinder sind quasi auch nur eine Klimasünde. Ne? Also du kannst dir ein SUV anschaffen oder ein Kind kriegen, alles versaut deinen ökologischen Fußabdruck.
Wo bist du unterwegs? Ey, Alter.
Also ich kriege das zu hören. Und vor allem, wenn man viele Kinder kriegt. Also Meghan und Harry haben gesagt, aus ökologischen und Klimaschutzgründen finden sie, zwei Kinder sind genug. Insofern.
Was soll ich da erst sagen? Hey. Ja, also okay, nee, da gehen wir echt jetzt.
Ja, naja, ihr habt euch ja bescheidet mit zwei Kindern. Ihr habt alles richtig gemacht. Selbstverständlich,
nur aus ökologischen Gründen.
Und wir haben mehr gewollt.
Okay, Entschuldigung, ich hoffe, ich habe jetzt mich nicht, wenn hier jemand zuhört, über den ich mich jetzt, ich wollte mich nicht wirklich über Menschen lustig machen.
Alles gut. Es ist, also jedenfalls, mich hat dieses Buch sehr abgeholt, weil das letztlich ein Essay ist, in dem eben Marisa Becker, die selber eine sehr klimabewegte Person ist, ne, darüber nachdenkt, ob wir vielleicht gerade diese Frage Kinder oder Klimaschutz völlig falsch denken. Und sie sagt eben, Kinder sind kein Klimaproblem, Kinder sind ein ganz wichtiger Motivator, um eine positive Zukunft zu gestalten. Und sie formuliert eben diesen Essay als Brief an ihre Tochter und erklärt sozusagen, warum es wertvoll und wichtig war, diese Kinder zu bekommen, auf individueller, persönlicher Ebene, aber auch auf gesellschaftlicher, politischer Ebene und wie wichtig es ist, niemanden dafür zu beschämen, ein Kind zu wollen, ein Kind zu bekommen, Kinder großzuziehen in einer unperfekten Welt, die immer unperfekt war. Und dass eben dieser ganze Fatalismus im Sinne von, es ist eh alles dem Untergang geweiht, überhaupt nicht hilft. Und sie sagt, deswegen musste ich da jetzt gerade dran denken, dass es auch Forschung gibt, dass diese Katastrophenszenarien, von denen du vorhin so ein bisschen gesprochen hast, die natürlich auch eine Kraft entfalten können im Sinne von, das wollen wir gemeinsam abwenden. Wenn die zu düster werden und zu starr, auch zu so einer völligen Verhaltensstarre führen können. Also es gibt eben auch diesen psychologischen Effekt von, wenn eh alles unabwendbar kaputt ist, dann müssen wir auch gar nichts mehr tun. Und es gibt in Sachen Klimaschutz und Klimakatastrophenkommunikation durchaus teilweise diese Tendenz, dass man eben nachweisen kann, wenn man Menschen in bestimmter Weise über die potenziellen Auswirkungen der Klimakrise informiert, dass daraus dann teilweise eher so eine Schockstarre und dann auch so ein gewisser Fatalismus erwächst im Sinne von, ja, wenn eh alles nicht mehr abzuwenden ist und unabwendbar blöd wird, dann versuchen wir uns jetzt noch ein paar gute Jahre zu machen und dann ist es auch egal, was wir machen oder nicht machen, weil es wird ja eh alles kacke so, ne? Und da beschreibt sie eben die Notwendigkeit positiver Bilder und auch die Notwendigkeit, auch im Hier und Jetzt eben anzuerkennen, ja, wir leben in einem Zeitalter von Polykrisen, ja, also es gibt mehrere gesellschaftliche, ökologische, politische Krisen und gleichzeitig leben wir sozusagen in der besten Welt, die wir jemals hatten, ne? Also wenn man sich so diese Indexe anguckt im Sinne von, es war gab nie weniger Hunger auf der Welt, es gab nie mehr Bildung für Kinder aller Länder und gesellschaftlichen Hintergründe auf der Welt. Es gab nie mehr Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen. Es gab nie mehr Rechte für queere Menschen. Und ja, wir nehmen wahr, hier und da gibt es da auch so gesellschaftliche Rückwärtsbewegungen und das ist ein Problem. Aber diese Rückwärtsbewegungen sehen wir auch nur, weil es so viel Vorwärtsbewegung in den vergangenen Jahrzehnten gab. Und das ist dann manchmal so ein letztes Aufbäumen einer Gesellschaft, die dann akzeptieren muss, dass sich die Zeit weitergedreht hat und so. Und sie schreibt in diesem Buch diesen einen Satz, der einerseits vielleicht banal ist und andererseits für mich trotzdem so eine Kraft hatte, dass sie sagte, wir haben viel Angst und ich will diese Angst nicht kleinreden, aber wir leben auch jetzt schon in einer 1,5 Grad heißeren Welt und uns geht's im Großen und Ganzen noch ganz gut miteinander. Und sie beschreibt eben so, dass sie sagt, wir müssen auch Vertrauen haben in unsere Fähigkeit, uns anzupassen, uns an neue Dinge zu gewöhnen, zu adaptieren letztlich. Und sie schreibt halt, und da spricht sie mir sehr aus der Seele, ein gelingendes Leben ist vor allem davon geprägt, dass wir gelingende soziale Beziehungen haben, dass wir uns mit anderen Menschen verbinden können. Und das können wir Menschen grundsätzlich, das hat die Geschichte gezeigt, auch unter suboptimalen Rahmenbedingungen. Ne? Also die Frage, was ist ein lebenswertes Leben, hat sich nie dadurch beantworten lassen, zu sagen, ein Leben unter Idealbedingungen, sondern es gab immer wieder Menschen, die auch schwere Zeiten hatten in unterschiedlicher Weise und die trotzdem ganz klar gern am Leben waren und ihr Leben als schützenswert und wichtig erlebt und empfunden haben. Aber ja, das soll natürlich kein Plädoyer für eine Vogel-Strauß-Taktik sein. Und das sagt auch, muss ich ganz klar betonen, nee, Marisa Becker ja auch nicht. Also, sondern sie leitet ganz klar aus Elternschaft auch eine Verpflichtung letztlich ab, sich im eigenen Rahmen, so wie es einem möglich ist, eben für eine, in Anführungszeichen, bessere Welt zu engagieren. Ne? Und das fängt an der Wahlurne an und hört aber da nicht auf.
Das finde ich total witzig, weil wir dann anscheinend beide sozusagen Zukunftsbücher lesen.
Ja, lustig, ne?
Florence Gaub in dem Buch Zukunft, die kommt jetzt quasi nicht über den ökologischen Angle rein, so wie ich es jetzt bei dir, bei deinem Buch verstanden habe. Ja. Aber manche der Argumente klingen wirklich eins zu eins. Also, dass wir trotzdem in einer verdammt guten Welt viele von uns leben und dass das der Auftrag ist, die Zukunft dahin weiterzudenken. Und dann plädiert sie aber sehr für so eine Zukunft mal näher, also zeitlich näher an dir und auch mal länger zu denken und kritisches Hinterfragen von Annahmen, wieso gehe ich davon aus, dass das für mich wichtig ist oder dass das für ein Land wichtig ist. Und die kommt ja eher so, glaube ich, so aus der politischen Strategieberatung so. Und das macht so für mich, für meine Nachtkästchenlektüre so erfrischend, dass so ein bisschen ich würde nicht sagen positiv, so ist es gar nicht. Das ist nicht so ein, und wie deins ja auch nicht, es ist nicht so ein, wird schon alles gut gehen, der Mensch hat schon für alles immer eine technische Entwicklung, so ist es überhaupt nicht. Aber es ist so dieses, beschäftige dich mit Zukunft, setz dich mit dem auseinander, was nimm wahr, was um dich herum geschieht und zieh daraus deine Schlüsse. Und das gibt so eine Art von Empowerment im Nachdenken. Und es spricht mich sehr an, auch weil sie eine sehr klare und schnörkellose Sprache hat, die ohne Umwege auskommt. Das ist wirklich, macht Freude, das zu lesen. Ja.
Ja. Ja, ich frage mich manchmal, ob unsere Kinder es schwerer haben, sozusagen positiv und optimistisch in die Zukunft zu blicken, als wir, um jetzt dieses Kollektiv einmal so zu verwenden, das damals hatten. Und ich bin mir nicht sicher. Es wird ja im Nachhinein jetzt oft gesagt, dass die Zeit, in der wir junge Erwachsene waren, so eine ausgesprochen positive Zeit gewesen sei. Ich habe, also das wird oft so, erlebe ich oft, dass sozusagen...
Entschuldige mal, ja?
Okay. Ja, also ich erlebe das oft, dass wenn sozusagen Gen Z Leute miteinander reden, dass die sagen, boah, hey, unsere Eltern, die damals noch so in den goldenen 90ern und Nullerjahren jung waren, die hatten es so gut. Und das, da findet so eine seltsame Verklärung auch der Vergangenheit dann teilweise statt, wo ich dann immer so denke, ich war dabei, war jetzt auch nicht alles rosig. Und wie gesagt, Zukunftsängste so als Konzept, das kannte ich schon auch. Als junge Frau. Ja, und ich erlebe es aber wie so oft auch in dieser Generation der, ne, die jetzt so am Ende ihrer Schulzeit so langsam stehen und ihr Leben sich vorstellen, was sie in den nächsten Jahren machen wollen, eben auch nicht als so homogen, wie das oft beschrieben wird. Also in so Generationenbeschreibungen neigt man ja oft dazu zu sagen, die jungen Leute von heute wollen das und vertrauen dem und suchen das. Und ich habe das Gefühl, dass man da auch heute erkennen kann, dass manche junge Leute trotz Herausforderungen eher so für sich trotzdem beanspruchen, ich möchte ein gutes Leben haben und ich suche da einen Weg hin und ich baue mir da was auf, und andere sehr viel verzagter und pessimistischer rangehen. Und ich muss jetzt gerade an Herbert Renz-Polster denken, von dem ich vor kurzem nochmal einen Vortrag gehört habe zur der Frage, wie politisch Kindheit ist, und der nochmal so diesen Zusammenhang zwischen dem eigenen Aufwachsen, dem Umgang mit Kindern und deren Selbstbild und auch Gesellschaftsbild so herausgestellt hat. Und der im Prinzip gesagt hat, wir übertragen oft unbewusst die Erfahrungen, die wir mit unseren nächsten Bindungspersonen machen, auch darauf, wie wir auf die Welt blicken. Das heißt, wenn wir aufgewachsen sind in so einem Grundgefühl von, die Welt ist ein guter Ort, die Welt hat Platz für mich, die Welt freut sich, dass es mich gibt, so, dann gehen wir mit 18, 19, 20, 25 anders in die Zukunft, als wenn wir von Anfang an das Gefühl hatten, um unseren Wert, um unseren Platz kämpfen zu müssen.
Das ist spannend. Mich würde der Einfluss der weiteren Gesellschaft und Social Media und Co. natürlich schon sehr interessieren, inwieweit das auf die These mit einzahlt oder ihr widerspricht.
Also Herbert sagt nicht, um das ganz klar zu sagen, Eltern müssen einfach nur nett zu ihren Kindern sein und dann ist sozusagen der Weg vorgebahnt. Im Gegenteil, also dass sozusagen Kindheit und Jugend und Erwachsenenleben auch von ganz, ganz vielen unterschiedlich wirkenden äußeren Einflüssen geprägt ist. Das ist ein großer Teil dessen, was er auch beschreibt. Aber er stellt eben, und da gibt es durchaus auch Daten dazu, auf die er sich da stützt, diesen Zusammenhang da, wie ein frühes Erleben von Gemeinschaft oder Alleinsein, von einer gewissen hoffnungsvollen Perspektive im sozialen Umfeld oder so einer sehr hoffnungslosen Perspektive, auch bei den erwachsenen Bindungspersonen, eben starken Einfluss darauf hat, wie Menschen später auch die Welt sehen und sich in der Welt bewegen. Und dass es eben einen Unterschied macht, ob ich mit 20 in die Welt gehe und grundsätzlich in mir drin erstmal dieses Gefühl trage, ich bin wertvoll, ich will was reißen in dieser Welt, egal jetzt mal in welchem Job oder auf welche Weise, aber die Welt steht mir offen, ich habe hier meinen Platz, ich darf hier Raum einnehmen und auch wenn Dinge schwierig sind, habe ich auch Kompetenzen und Kapazitäten, hier was zu gestalten. Oder ob ich eher verschüchtert und deprimiert in die Welt starte und tendenziell als Botschaft immer eher mitbekommen habe, die da oben, denen sind wir eh egal, du wirst von allen über den Tisch gezogen, du kannst niemandem vertrauen und die Zukunft wird eh scheiße.
Ja, oder ergänzend, dass du halt im schulischen und im Kindergartenumfeld halt auch immer viel dieses hast, ne, Umweltkatastrophe, Umweltkatastrophe, ja, ja. Und schwierig, schwierig und tick und so weiter, statt zu sagen, hey, so geht Zukunft machen, so geht das eigene Leben in die Hand nehmen. Ja.
Mm. Ich muss gerade, weil wir jetzt so viel über Zukunft sprechen, an meine Freundin Almut Starke denken, die ist Pädagogin, die hat auch einen Podcast und die spricht ganz viel einfach darüber, wie ne, Familienleben heute gelingen kann und gibt da ganz wertvolle Impulse für Familien. Mhm. Und die sagt ganz oft, wenn Kinder oder auch Erwachsene in einer Situation sich so feststeckend fühlen im Sinne von, und ich weiß überhaupt nicht, wie das in Zukunft alles besser werden soll, weil jetzt ist es schon so schwierig und wie soll es dann erst in einem Jahr werden oder sowas, dann sagt sie ganz oft, das ist ein Problem für das Zukunfts-Du. Das ist jetzt noch nicht dran. Du und der Zukunft wirst das lösen, jetzt sind wir hier so, ne? Und das ist was, was ich manchmal mit meinen Kindern auch so nutze, wenn die dann irgendwie gerade so Panik haben, ne, bei unserem Kind steht jetzt so ein Schulübertritt an, ne, auf die weiterführende Schule und dann kommt manchmal so dieses, wie wird das dann werden, wird das dann alles noch schwerer und noch schlimmer und dann so Ängste und dann sage ich manchmal so, du, das ist jetzt doch überhaupt nicht dran, das Zukunfts-Du, das wird das super lösen, aber das Jetzt-Du, das muss ich damit noch überhaupt nicht befassen und das ist manchmal das ist echt so ein total schöner Griff, um Kinder, die so zu diesen Denkspiralen neigen, weißt du, aus denen man nicht rauskommt, so aus diesem Grübeln und sich Sorgen machen und dann wird es immer noch größer und noch größer und ich bin zwar erst in der 4. Klasse, aber werde ich irgendwann mal das Abitur schaffen, so, die dann da so ein bisschen auf den Boden zu holen und wie gesagt, Almut sagt das manchmal auch zu mir, also wenn wir uns dann unterhalten und ich bin ja auch nicht frei von irgendwelchen Existenzängsten und so, wird in 5 Jahren noch irgendjemand meine Bücher lesen? Also das ist ein Problem für Zukunfts-Nora, die wird das gut lösen können, jetzt ist es nicht dran. Und das hilft mir manchmal auch sehr zu sagen, klar, es ist wichtig, dass wir über die Zukunft nachdenken, klar, ne? Ist das ein wichtiges Thema? Welche Bilder haben wir? Was können wir dafür tun? Wo wollen wir hin? Aber manchmal ist es auch wichtig, sich wieder so in die Gegenwart zurückzuholen und zu sagen, ne, die Gegenwart, total die wir jetzt schön. Leben, ist die Zukunft von vor 2 oder 5 oder 10 Jahren. Und wir dürfen auch wahrnehmen, dass es doch jetzt gerade gut ist und dass es uns gut geht und dass wir das auch ohne schlechtes Gewissen und Zukunftsängste genießen dürfen.
Finde ich eine super Unterscheidung zwischen dem Zukunfts-Du und dem Gegenwarts-Du oder ich quasi, dem Zukunfts-Ich und dem Gegenwarts-Ich, weil ich bleibe bei Florence Gaub zu sagen, dass das Zukunfts-Du muss genährt werden und das will nachdenken und das will Fragen und Antworten haben, was könnte kommen, aber das Gegenwarts-Ich braucht ganz unbedingt auch so ein das nähern wir jetzt. Also ich glaube, wenn ich mich jetzt nähere im Sinne von schau, dass es mir gut geht, um denen um mich herum gut geht, dass ich mich, keine Ahnung, gesund halte, bilde. Ich meine das jetzt gar nicht so als Bucketlist, sondern mehr so als, wie können wir uns jetzt gut ums Gegenwarts-Ich kümmern?
Ja.
Das wird dem Zukunfts-Ich dann viel mehr helfen. Und so kann man das eine dahin stellen und das andere dahin stellen. Das ist ja wirklich total schön.
Ja, ich habe vor
super
einigen Tagen auch in der Süddeutschen ein Essay gelesen, der mich sehr berührt hat. Irgendwie sind wir heute viel mit unseren Lektüren beschäftigt, aber das passt jetzt gerade so gut zu dem, was wir gerade besprochen haben. Also das war ein Essay von Daniela Gassmann, die ich auch sehr mag, Journalistin bei der SZ. Und sie hat vor relativ kurzer Zeit ein Baby bekommen und ist während der Schwangerschaft neben ein Altersheim gezogen und hat diesen Essay geschrieben, dass sozusagen diese Thematik von im Nachbarhaus wird die ganze Zeit gestorben und da gehen Leben zu Ende und ich bin jetzt schwanger und bringe dieses Kind in die Welt, sie total in so eine Auseinandersetzung mit dem Thema Endlichkeit und Sterblichkeit und Zukunft und so gezwungen hat, weil das für sie wie so ein Paradoxon war, ne? Zu sagen, das passiert hier so alles Tür an Tür und sie beschreibt das dann so, dass sie da nicht mehr quasi die Augen verschließen konnte davon, dass eben Zukunft auch immer mit einer Endlichkeit belegt ist, ne? Irgendwann ist unsere Zukunft vorbei und sie macht dann den ganz großen Bogen auf, dass wir Menschen letztlich alle das Problem haben, dass wir uns unserer Sterblichkeit bewusst sind und gleichzeitig uns unsere Sterblichkeit oft nicht vorstellen können, weil unsere Existenz sich für uns so universal irgendwie anfühlt, dass wir uns die Welt ohne uns auch schlecht vorstellen können und so weiter, weil wir sie ja nur kennen mit uns drin. Du weißt schon, was ich meine. Und was aber in diesem Essay dann so ganz schön herausgearbeitet wird, ist, dass sie dann praktisch in so eine Art Zukunftsangst zwischenzeitlich rutscht, im Sinne von all das, was ich hier liebe, all das, was ist, wird irgendwann zu Ende gehen. Ne? Irgendwann wird auch dieses Kind, das jetzt noch gar nicht geboren ist, auch nicht mehr auf dieser Welt sein und ich nicht und meine Eltern nicht und mein Partner nicht und alles ist vergänglich. Und dann schafft sie da aber so diesen Dreh hinzukriegen, zu sagen, aber hey, jetzt in der Gegenwart ist das alles da. Ich bin jetzt in dieser wunderbaren Zeit meines Lebens, wo ich ein Kind erwarte, einen Partner habe, ein Zuhause habe, meine Eltern leben beide noch. Ne? Und jetzt ist die Zeit, diese Gegenwart wertzuschätzen, zu genießen, aufzusaugen in sich so. Und dieses Wissen um die eigene Sterblichkeit und Endlichkeit muss nicht wie so eine Bedrohung am Ende stehen, sondern die kann auch einfach so ein bisschen den Fokus kalibrieren, zu sagen, aber jetzt bin ich nicht da drüben in diesem Altersheim, jetzt bin ich hier und darf mich freuen an dem, was ist. So. Und ja, das hat mich auch berührt. Es war schön geschrieben.
Wie du ja weißt, ich wohne ja auch.
Stimmt, da musste ich auch sofort dran denken.
Ich wohne ja auch gegenüber von einem Altersheim. Und das kann übrigens beides haben. Also das kann sowas haben wie, oh Gott, irgendwann ist das Leben zu Ende und so. Und manche aber von denen sehen auch sehr zufrieden aus. Also das ist ja auch ein Ort, in dem man dann einfach sagen kann, ich muss mich um ein paar Sachen nicht mehr kümmern. Und ich mache jetzt genieße die kleinen Dinge, der Radius wird kleiner und so. Also ich wollte nur sagen, es gibt Tage, da guckst du so und da guckst du anders auf ein Altersheim. Ja, genau. Wir werden versuchen, euch die Bücher und die Artikel und die Podcasts, die jetzt, wie wir so angerissen haben, mal so zumindest zum Teil in die Shownotes zu setzen. Kann natürlich hinter irgendwelchen Bezahlschranken sein, werden wir sehen. Was denkt ihr über die Zukunft? Dann schreibt uns doch gerne an podcast@nora-imlau.de. Und damit, liebe Nora, kommen wir zu den Sponsoren der aktuellen Folge und es folgt etwas Werbung.
Ja, ich freue mich riesig, dass unsere heutige Podcast-Folge von Didymos unterstützt wird. Das ist dieses Traditionsunternehmen aus Ludwigsburg, wo die wunderbaren Tragetücher und Tragehilfen herkommen, die uns auch als Familie seit der Geburt unseres ersten Kindes begleiten. Ich habe wirklich, als wir unser erstes Kind erwartet haben, da waren wir ja noch Studenten, haben super wenig Geld gehabt, sozusagen mein Erspartes genommen und ein Didymos-Tragetuch erstanden, weil ich so dachte, das wünsche ich mir, dass wir unser Kind nah bei uns tragen können. Hatte mich vorher voll reingefuchst, welche Länge brauchen wir und so. Und dann haben wir uns von unserer Hebamme zeigen lassen, wie man so ein Tragetuch bindet. Und das war für uns, für meinen Mann und mich, wirklich so ein wie so ein Erweckungserlebnis, so, oh, wie cool ist das denn, dass wir unser Kind einfach jederzeit und überall uns ins Tuch binden können und überall hin unterwegs sein können, egal ob kinderwagenfreundliche Umgebung oder nicht. Und unser Kind hat das sehr geliebt und seitdem sind alle unsere Kinder in Didymos Tüchern und Slings und Tragen durch die Welt getragen worden von uns, teilweise auch von den Großeltern unserer Kinder, jetzt auch von den großen Geschwistern, was mega süß ist, dass jetzt unser ältestes Kind, unser jüngstes Kind in dem Tragetuch trägt, das wir damals für das große Kind gekauft hatten. So, und ich mag diese Tücher und tragen unglaublich gern. Die haben eine hohe Qualität, die werden auch in Europa gefertigt und ich habe als Journalistin vor einiger Zeit dieses Unternehmen mal besucht, habe die Gründerin Erika Hoffmann selbst noch persönlich kennengelernt, war in Österreich in der Manufaktur, wo diese Tragetücher auf so großen Webstühlen gewebt werden und habe einfach gestaunt darüber, wie ein Unternehmen seit so vielen Jahren, so vielen Eltern, ne, unter die Arme greifen kann, im besten Wortsinn, und ihnen das Leben mit ihren Kindern leichter machen kann. Ich bin ein Riesenfan. Und ich würde mich total freuen, wenn andere Eltern, die gerade ein Kind erwarten oder vielleicht ein Baby haben, auch Lust hätten, mit Didymos ihre Kinder ins Leben zu tragen.
Genau, und als Alternative zum Tuch hat ja Didiflow auch Tragen im Angebot. Neues jetzt Didiflow. Also schaut ihr euch doch bitte mal bei Didymos um, was die richtige Tragehilfe für euch und euer Kind sein kann. Wir haben einen Code für euch, er lautet NORA15, also 15, und mit dem ihr fette 15% Rabatt bekommt. Alle weiteren Infos findet ihr auf didymos.de. Alle Infos und den Link packe ich euch natürlich in die Shownotes. Und damit, liebe Nora, schauen wir noch in unser Postfach. Und zwar, Nora, wir haben unter anderem eine Mail von Charlotte bekommen, die ist sozusagen vielschichtig, sind verschiedene Themen drin, deswegen würde ich sie jetzt ein bisschen zusammenzurren, jetzt mal hier fürs Postfach heute. Also, und zwar geht es um Versprechen. Und zwar schreibt sie sinngemäß, als sie 9 war, haben sich Eltern von einem Freund von ihr getrennt und dann hat sie das natürlich erschüttert und sie hat ihre Eltern gefragt, ihr trennt euch aber nicht, oder? Und das sind die Eltern, haben ihr also fest versprochen, sie würden sich natürlich nie trennen. Und 3 Jahre später aber konnten die Eltern das Versprechen nicht halten und haben sich getrennt. Und das fühlte sich für sie als quasi noch schlimmerer Verrat an, weil es ja ihr versprochen worden ist, dass eben genau das nicht passieren würde. Und sie fragt jetzt dich, so eine Mischung aus, was hätten ihre Eltern anderen machen können, weil ihr das immer noch nachgeht, oder wie kann sie eben gut damit umgehen, ihrem Kind das Richtige zu versprechen?
Mm. Ja, solche Versprechen sind oft eine große Sehnsucht von Kindern. Kinder lernen relativ früh, oft schon im Kindergarten, so dieses Versprochen ist versprochen und wird nicht gebrochen. Ne? Und Kinder haben ja oft eine große Sehnsucht nach Halt, nach Verlässlichkeit. Und sie wissen als Kinder, ein Versprechen, das ist so, das gibt einer Aussage ein besonderes Gewicht. Daran muss man sich wirklich halten. Und Kinder machen ja oft die Erfahrung, muss man ehrlich sagen, dass Eltern auch mal was sagen oder ankündigen, was dann doch nicht klappt, wo wir Eltern manchmal so ein bisschen nonchalant sagen, ja, habe ich jetzt nicht mehr geschafft, die Zeit hat nicht mehr gereicht, machen wir morgen, mein Schatz. So. Und dann suchen Kinder oft nach Verlässlichkeit, indem sie sagen, du musst es mir aber versprechen. Und das ist ein total nachvollziehbares Bedürfnis und es ist auch wichtig, dass wir Eltern, ne, das Bedürfnis nach Sicherheit dahinter verstehen und dass wir, wenn wir ein Versprechen geben, dann auch uns nach Kräften bemühen, ein solches Versprechen zu erfüllen und nicht leichtfertig die ganze Zeit Sachen versprechen und dann uns nicht dran halten. So. Und gleichzeitig ist das Leben das Leben und wir können Dinge versprechen mit reinstem Herzen und das Leben kann trotzdem andere Wege gehen und es können Versprechen nicht gehalten werden. Und ich denke deswegen sozusagen zweierlei Dinge zu versprechen. Das erste ist wirklich, dass ich finde, man sollte mit Versprechen als Eltern eher sparsam umgehen und bei Dingen, wo man sich nicht sicher ist, ob man die einhalten kann, eher sowas sagen wie, wir werden uns sehr bemühen oder so. Oder eben auch Sicherheit. Mir geht es jetzt nicht um die Trennung, sondern um andere Dinge. Wir werden versuchen, das noch unterzukriegen. So, ja. Oder eben zu sagen, wir können dir versprechen, dass wir immer deine Eltern sein werden, dass wir immer für dich da sein wollen. Wir haben nicht vor, uns zu trennen. Wir wollen das auch nicht. Wir machen dies und dies und dies und dies, damit wir als Paar gut zusammenkommen können. Aber wir können keine Zukunft garantieren, die nicht gewiss ist oder so. Und gleichzeitig ist es so, wenn wir was versprochen haben und es sich nicht halten lässt, so ist es wichtig, diesen quasi Vertrauensbruch durch das gebrochene Versprechen auch noch mal zu adressieren und dafür Verantwortung zu übernehmen. Also wenn ich einem Kind versprochen habe, dass wir uns nicht trennen und dann trennen sich Eltern doch, dann ist es wichtig, dass wir sozusagen als Eltern nicht nur Verantwortung für die Trennung übernehmen als solches, sondern auch noch mal für dieses gebrochene Versprechen selbst die Verantwortung übernehmen und nicht dem Kind zuschieben und sagen, ja, da darfst du jetzt aber nicht sauer sein. Das wussten wir halt damals noch nicht. So, weißt du, was ich meine? Also es fühlt sich auch oft dann nach Verrat an, wenn Eltern dann im Nachhinein so ein Versprechen so ein bisschen negieren oder sagen, da kann ich mich jetzt nicht auch noch drum kümmern. Weißt du?
Ja, mir gehen so verschiedene Dinge.
Ja, ich sehe dich zweifeln.
Es ist auch schon fast eine Podcast-Folge, weil ich glaube, wo kommt das Konzeptversprechen her?
Ja,
das ich glaube auch, dass Thema. Man eigentlich Eltern haben kann, die viel zu viel versprechen und manches davon einfach nicht halten, dass man das sich auch daran gewöhnen kann, wenn man es jetzt nicht so überhöhen würde wie ich habe auf die Bibel geschworen, so, weißt du, wie ich meine, so. Und wo kommt es überhaupt her, dass Kinder lernen, Papa sagt zwar viel, aber versprechen, dürfen nicht gebrochen werden. Ja, ja, das ist ja, ja schon eigentlich auch eine, sagen wir mal, fast ist es dann sowas wie eine Kulturtechnik.
Ja, ja,
deswegen
ja,
gucke ich jetzt so ein bisschen, wo ich denke, so
und der dann
muss ich jetzt wirklich, also ich habe dir versprochen, wir gehen ins Schwimmbad, ja, wir gehen rüber und es hat, wie heißt es, Revision. Das hat halt zu. What the fuck, wo soll ich wissen, dass Revision ist? Jetzt muss ich mich dann wirklich für das geschlossene Schwimmbad und für den Versprechensbruch Schwimmbad Schwur.
Ja, ja, ich weiß, was du meinst.
Doppelt, deswegen war ich jetzt doppelt so ein bisschen, ich wollte es überhaupt nicht ins Lächerliche ziehen, ja, um Gottes Willen, sondern ich wollte nur sagen, also ich verstehe, dass das ein totales Dilemma ist, aber ich glaube, zum Teil ist vielleicht einfach auch was ein, daran habe ich mich festgehalten, ihr Fucker, und genau das habt ihr mir weggenommen. So.
Ja. Ja, und die Frage ist natürlich auch, ob wir uns an so einem Versprechen manchmal als Kinder festklammern und es wäre etwas genauso schlimm gewesen ohne das Versprechen, aber an dem Versprechen hält man sich so fest und sagt, und das habt ihr mir auch noch weggenommen, ne?
Oder, also ich kenne schon auch Kinder, die sich die doppelt beleidigt sind. Ja. Also ja, ne, das hast du mir versprochen. Das ist schon auch nochmal, sagen wir mal, das ist auch die Waffe. Das ist auch die Waffe des Kindes. So.
Also ich selber bin als Mutter, um das vielleicht noch so kurz zu erzählen, super vorsichtig mit Versprechen. Ich verspreche fast nichts. Und zwar genau aus dem Grund, dass ich die Erfahrung gemacht habe, dass für Kinder ein Versprechen oft wirklich gleichgesetzt wird mit so einer Garantie, ja, egal ob die Welt untergeht, das passiert, ja. Also wir hatten wirklich am Anfang des Corona-Lockdowns, der ja kein Lockdown war, aber du weißt, was ich meine, unserem Kind so eine Übernachtungsparty versprochen, die wir dann logischerweise absagen mussten. Und dann war so dieses, ihr hattet's aber versprochen. Ja, aber wir dürfen das gerade gar nicht umsetzen. Das ist egal, ihr habt's versprochen. So, ja, nie wieder. Und ich merke tatsächlich, dass ich, wenn meine Kinder bei irgendwelchen Dingen, die ihnen wichtig sind, so nachhaken, so versprichst du das, tatsächlich mittlerweile eher sagen, wir tun alles, was in unserer Macht steht, oder wir bemühen uns dann sehr darum, oder wir wollen es wirklich machen, oder ich freue mich da auch drauf, oder ich gehe davon aus, dass das klappt oder sowas, ja. Aber dass ich dieses, ich verspreche es dir in die Hand, so vermeide, weil ich einfach denke, ich habe keine Lust, dass wenn das nicht klappt, dass dann noch die extra Ehrverletzung dazu kommt, dass man ein Versprechen nicht gehalten hat.
Genau, und das führt aber auf der anderen Seite, ich mache das sehr ähnlich. Also bei uns war es auch so, dass wir dann immer gleich Versprechensbrecher waren. Also sag, können wir morgen? Und seitdem sage ich seit ein paar Jahren, morgen ist morgen. Mhm. Weil ich einfach nicht weiß.
Das Zukunfts-Du wird sich darum kümmern.
Sehr genau. Nur weiß ich auch nicht, ob es so geil ist, mit jemandem aufzuwachsen, der in 2/3 aller Fragen die Frage mit morgen ist morgen so ungefähr beantwortet, ja. Verlässlichkeit.
Man muss eben sagen, ne, auf der oberflächlichen Ebene kommt man natürlich so ein bisschen drumrum, wenn man sagt, ja, ich verspreche dir nichts. Und gleichzeitig, um das nochmal runterzubrechen, das Bedürfnis nach Sicherheit und Halt wird ja so nicht adressiert. Und wenn es um so, ich sag mal, so ein bisschen Nickeligkeiten geht, wie gehen wir jetzt ein Eis essen oder nicht, finde ich das in Ordnung zu sagen, schauen wir mal. Ja, ich verspreche jetzt erstmal nichts. So,
aber trennt ihr euch, morgen ist morgen.
Genau,
ja.
Also das ist zum Beispiel schon so ein Thema, das kam bei uns auch schon hoch, so im Sinne von Eltern von Freunden haben sich getrennt. Und dann ist es schon auch so, dass wir da dann auch schon in dieses, nee, uns passiert das nie, so reingesprungen sind, aus ehrlichem Gefühl in dem Moment und aus ehrlichem Sicherheit geben wollen. Und trotzdem ist es natürlich so, dass, wenn man ganz ehrlich ist, man nie in die Zukunft gucken kann, was, ne, entlang eines langen Weges noch so passiert.
Ja, ja, ja. Heute, glaube ich, würde ich sagen, nein, und das ist sicher für deinen Freund jetzt schlimm. Und wie geht's dem denn? Also sozusagen löst es bei dir auch Ängste aus, die da, so irgendwie. Ja. Ah, vielleicht können wir es ja nochmal irgendwann vertiefen.
Ja, doch, also finde ich ein super spannendes Thema und ich kann die Verletzung und den Schmerz, der daraus erwachsen ist, so sehr, sehr gut verstehen und auch die Unsicherheit, die daraus erwächst, wie gebe ich meinem eigenen Kind da Sicherheiten? Und ich glaube, es gibt da kein Patentrezept, dass man sagt, hier ist der Trick, sondern ich glaube, genau das, was wir jetzt gerade so ein bisschen exploriert haben, zu sagen, gib keine Versprechungen, die du nicht halten kannst, aber gib deinem Kind trotzdem Halt und Sicherheit durch emotionale Präsenz, durch ich weiß, dass dir das wichtig ist, mir ist das auch wichtig. ne, wir tun dies und jenes, damit folgende Dinge passieren und nicht passieren, so, das kann, glaube ich, manchmal ein ganz gutes Substitut sozusagen für ein Versprechen sein, aber je nach Alter des Kindes, je nach Unsicherheit des Kindes, verstehe ich schon, dass da manchmal auch dieser Wunsch nach so einer Garantie einfach sehr, sehr stark ist. Ne? Ich meine, warum geben wir uns, wenn wir heiraten, sowas wie ein Eheversprechen? Das ist ja auch im Prinzip der Wunsch, etwas zu fixieren und festzuhalten und zu garantieren, was sich eigentlich nicht garantieren lässt. Ne?
Oh, jetzt machen wir mal einen Punkt für heute. Okay, vielen Dank, das war's wieder. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.
Genau, und denkt immer dran, aller Anfang ist manchmal schwer, manchmal leichter, aber immer interessant.